Hallo und herzlich willkommen zum Wildkrankheits A bis Z Podcast, dem Podcast für Jäger für gesundes Wildbret und Sicherheit bei der Jagd.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast Ruth Staudenmeier hier heute begrüßen zu dürfen, die natürlich selber auch Jägerin ist. Und Ruth ist Wildsommelier und bietet unter anderem Schulungen zu Wildbrethygiene sowie auch Koch- und Grillveranstaltungen und auch Fachvorträge an. Und ihr findet sie auch auf Instagram unter dem Namen Wildsommelier. Und ich werde euch ihr Profil auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken, dass ihr sie dann da auch leichter finden könnt. Ruth, magst du dich einmal unseren Gästen vorstellen, sagen, wo du herkommst und wann du deinen Jagdschein gemacht hast?
Ja, moin und Weidmannsheil, mein Name ist Ruth Staudenmeier. Ich wohne zwischen Schneewardingen in der Lüneburger Heide und Buxtehude, darf da hin und her pendeln. Mein Revier ist in der Nähe von Buxtehude, habe ich ein kleines Revier, eine Eigenjagd. Und meinen Jagdschein habe ich mit 40 gemacht, das ist ein bisschen über 10 Jahre her.
Sehr schön, vielen Dank für die Vorstellung. Und in der heutigen Podcast-Folge wird es wieder um einen tierischen Wildkrankheitsfall gehen. Und dein Rauhaardackel ist ja leider an einer Krankheit erkrankt, und zwar an einer, die gar nicht so bekannt ist tatsächlich, wovon noch gar nicht so viele gehört haben. Daher bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass du dir zugestimmt hast, den Hörern hier davon zu berichten, von der Erkrankung, damit sie eben auch nochmal einen Eindruck davon bekommen, welche Krankheiten alle für unsere Jagdhunde relevant werden können und wie wir sie eben auch rechtzeitig erkennen können und sie möglichst auch davor schützen können. Und magst du unseren Hörern einmal erzählen, was deinem Hund passiert ist?
Ja, vorweggeschickt, heute geht's ihm gut. Also, dass ihr schon mal durchatmen könnt. Heute geht's ihm gut. Mein kleiner Rauhaardackel ist im Alter von 12 Wochen auf einmal hinten zusammengebrochen. Also, die Hinterläufe sind weggeknickt und dann ist diese Art von Lähmung auch durch den ganzen Körper gewandert. Es ist diagnostiziert worden als Polyradikuloneuritis, was man auf Deutsch so übersetzen kann mit Nervenwurzelentzündung. An vielen Stellen. Poli heißt ja immer viel. Und so war das auch. Also der Hund hatte eigentlich gar keine Reflexe mehr.
Oh, das klingt gar nicht gut. Und das ging von einem auf den anderen Tag los. Also magst du mal berichten, was da, ob da vorberichtlich was vorgefallen ist und wie sich das dann, ob das wirklich von einem auf den anderen Tag losging oder sich länger hingezogen hat?
Ja, also der Kleine war zu dem Zeitpunkt gerade 12 Wochen alt, er war in der 12. Lebenswoche. Das heißt, so viel macht man ja in der Zeit noch nicht mit einem Hund. Wir hatten ein Jagdwochenende hinter uns in der Heide und dort hatte er am Samstagabend, ganz spät am Abend, einen Waschbären bewindet, also nicht gebeutelt, nur bewindet. Ganz vorsichtig habe ich ihn da rangetragen und ihn bewinden lassen. Am nächsten Tag haben wir ausgeschlafen, sind spazieren gegangen, da auch nur kurz, weil es ziemlich warm war, das war glaube ich im Mai, und da habe ich ihn fast die ganze Zeit auch getragen. Dann haben sie viel Wasser getrunken, ich habe noch einen größeren Hund zu dem Zeitpunkt gehabt, und wir sind nach Hause gefahren. Und am nächsten Morgen war er irgendwie antriebslos, ist ja für so einen Welpen eigentlich untypisch, gerade wenn noch ein anderer Hund ist, wird der ja gerne vom Welpen attackiert. Und diese Attacken, die fanden irgendwie nicht statt. Und auch im Garten lief er unglaublich schwankend. Und dann habe ich es mir näher angeguckt. Und das Schwanken lag dann daran, dass die Hinterläufe eigentlich gar keinen Grip mehr hatten.
Oh Gott.
Und das arbeitete sich dann von hinten nach vorne durch den Körper durch, sodass er eigentlich wie so eine Robbe nur noch sich mit den Vorderläufen rüberziehen konnte. Er war auch ganz stumm und guckte mich ganz hilflos an. Das waren so die ersten Symptome, ja.
Oh nein, das ist wirklich was man gar nicht bei seinem geliebten Hund sehen möchte. Und dann bist du wahrscheinlich zum Tierarzt gefahren oder wie ging es dann weiter?
Ja, tatsächlich. Also bei uns ist zum Glück die Tierärztin direkt um die Ecke. Ich habe den Hund eingepackt, bin zur Tierärztin gefahren, durfte dann auch sofort ins Behandlungszimmer, nachdem ich geschildert hatte, was los war. Und ich bin ihr bis heute dankbar. Sie ist eine sehr versierte, erfahrene Frau. Die hat Reflexe getestet beim Hund, die natürlich nicht mehr da waren, hat den mir sofort wieder in die Hand gegeben, hat in der Tierklinik für mich angerufen und mich dort angekündigt und hat gesagt, schnell, wirklich schnell in die Klinik. Und das ist dann bei uns, kurz vor Bremen, von uns aus gesehen, war das Posthausen. Da sind wir dann hingefahren, ganz schnell.
Und wie ging es da dann weiter, als ihr da angekommen seid in der Klinik?
Das ist unglücklicherweise in der Corona-Zeit gewesen, 2020, sodass wir den Hund eigentlich nur abgeben konnten und nicht mit rein durften. Das war ein bisschen schade, weil so konnte man auch gar nicht mehr der Sache beiwohnen. Wir wurden dann immer auf dem Laufenden gehalten. Die haben ihn dann grundsätzlich überall untersucht, haben auch Nervenwasser entnommen. und haben den Hund tatsächlich in ein Sauerstoffzelt gelegt, weil sie gesagt haben, wenn das so weiter durch den Körper schleicht, wird auch die Atmung betroffen sein. Das war dann auch so. Der war am Ende des Verlaufs, also der Tiefpunkt des Verlaufs war so, dass der Hund gar keine Reaktion mehr gezeigt hat und nur noch ganz flach geatmet hat. So dass
Gott, und das
man,
bei so einem Klapp.
ja, genau,
Ja.
und also man hat sehr viele Tests gemacht, man hat vermutet, sind es Bakterien, sind es Viren, also es wurde wirklich alles getestet. Ich habe immer gesagt, der hatte Kontakt zum Waschbären, weil ich mal irgendwie entfernt davon gehört habe und weil mein Gefühl mir einfach gesagt hat, der hat so wenig Input gehabt bis jetzt, der Hund. Also so wenig Gefahren, auf die ich das hätte zurückführen können. Irgendwie hat mein Bauchgefühl mir so gesagt, das kann irgendwie der Waschbär gewesen sein. Aber damals war das einfach überhaupt noch gar nicht bekannt. Und alle Tests sind auch negativ gewesen da. Und dann hat man Entzündungshemmer gegeben und Cortison und Schmerzmittel, falls er denn Schmerzen hat. Der konnte sich ja nicht äußern. Und nach sechs Tagen haben wir ihn dann wieder abgeholt, mit dem Auftrag, ihn gesund zu lieben, wie das so heißt. Also er war dann in einem wirklich schlechten Zustand, hat dann vor der Klinik sich erstmal ordentlich entleert, hatte sich gelöst und dann hatte ich so das Gefühl, das ist schon mal gut. Also fand ich ein gutes Signal, dass der Hund auf dem Gras anfängt, sich zu lösen. Das habe ich positiv gewertet. Und dann haben wir ihn an den anderen Hund rangelegt, der ihn total lieb auch behütet hat. Und nachts haben wir ihn zwischen uns gelegt im Bett und gehorcht, ob der Hund noch atmet. Und dann ging es so nach 3, 4 Wochen hat er tatsächlich, ist er wieder gegangen. Die Zeit dazwischen war so eine Rekonvaleszenzphase, in der wir versucht haben, ihn, weil er gerne gefressen hat, ihn immer an den Napf zu stellen, dass er sich ein bisschen aufrichtet, also diese Motivation dann zu nutzen. Und auch die Konkurrenz zum anderen Hund genutzt. Das war, glaube ich, ganz gut. Der hat ihn auch tierisch motiviert.
Ja, das ist eine richtig gute Idee. Das ist wirklich, ja, das ist eine gute Idee. Man muss dann echt überlegen, was man machen kann. Wie schrecklich, so eine lange Zeit, auch 3, 4 Wochen, wo man dann wirklich hofft und bangt und nicht weiß, ob es wieder besser wird. Und als ihr ihn aus der Klinik bekommen habt, war er dann noch immer gelähmt. Also da war es noch sehr schlecht dann, ne? Als ihr
Ja.
ihn wieder mit.
Ja. Also diese gesamte Lähmungsgeschichte, bis die ganz aus dem Körper war, kann man sagen, das war so 3, 4 Wochen. Diese Schwäche, ne? Weil ja auch der Körper, gerade in der Entwicklungsstufe des Welpen, da bauen sich dann die Muskeln ja noch schneller ab irgendwie. Und da baut sich auch nichts ab, wenn man sich nicht bewegt. Das war schon doof.
Nochmal dazu kommt als Problem. Ja, das stimmt. Und habt ihr den, wird er noch weiter behandelt, als er bei euch war? Also ihr habt ihm dann halt viel Liebe, Nähe und Zuneigung gegeben und natürlich intensive Pflege, aber Medikamente hat er dann nicht mehr bekommen mit der Zeit.
Doch, er hat noch ziemlich lange die Entzündungshemmer bekommen, Metacam war das, glaube ich. Und wir haben ihn dann auch regelmäßig nochmal vorgestellt in der Klinik und man war dann auch irgendwie ratlos. Man wusste ja auch nicht, was los war und was er da hat. Und die gute Pflege und dieses, ich sag mal so, Kontaktliegen auch mit uns. Also der hat viel auf uns gelegen, an uns gelegen. Natürlich hat man auch Sorge und nimmt den überall mit hin. Das hat es am Ende gebracht und auch der große Hund hat ihn motiviert. Wenn der irgendwo geschnüffelt hat, wollte der Dackel dann natürlich hin. Und das war gut. Ja, das hat ihn schon,
Ja, das
also ich glaube,
ist.
das hat ihn schneller auf die Beine gebracht. Und dann haben wir, was wir dann tatsächlich viel gemacht haben, war Physiotherapie. Also, dass er läuft, ne? Dass er lernt, auch an den Keulen und im Rücken Muskulatur aufzubauen. Auf so ein Wackelkissen gestellt, als es dann ging, schwimmen gegangen, es war ja dann auch Sommer. Wir waren viel also wir haben viel versucht, am Deich zu sein, dass er so schrägen hochlaufen konnte.
Das ist ja auch super zum Muskelaufbau. Richtig gut, ja.
So klettern. Und dann ich habe einfach auch stumpf die Ausbildung weiter betrieben. Das interessierte ihn immer und das hat ihn auch immer motiviert. Das war in der Hundeschule nicht unbedingt so zu vermitteln, dass wir mit so einem Hund in dem Zustand kommen, aber er wollte halt, also er hat den Willen gezeigt, auch was zu machen. Und dann habe ich immer gesagt, wenn der Hund zeigt, dass er möchte, man muss ja nicht bis in die äußerste Erschöpfung gehen, aber ein bisschen was anbieten, ist ja vielleicht auch ganz gut. Und das Ich habe den Hund richtig eingeschätzt und wir haben dann auch eine tolle Dackelgruppe gefunden, wo er reingepasst hat, altersmäßig, und hat sich ganz prima entwickelt. Macht mich sehr glücklich.
Ja, das ist schön. Ja, man will ja auch Lebensgeister wecken, ne? Und wenn dann wirklich das Interesse da ist und eben, man muss es ja nicht komplett ausreizen, aber dass so ein bisschen da die Motivation hochgehalten wird, ne? Dass er dann auch wirklich motiviert ist, auch so durch die anderen Hunde. Das
Ja.
klingt wirklich gut. Da hat er echt Glück gehabt, dass ihr euch so wirklich so bemüht und so reingehängt habt, dass er sich dann auch zum Glück ausgezahlt hat und er jetzt wieder gesund geworden ist. Und wie lange hat das so insgesamt gedauert mit dem Muskelaufbau? Weißt du das noch, bis es wieder komplett in Ordnung war, bis die Muskulatur auch wieder so weit wiederhergestellt war?
Bestimmt ein halbes Jahr,
Ja.
bis wir zufrieden waren mit dem Bewegungsablauf. Ich bin auch osteopathisch mit ihm unterwegs gewesen, habe ja am Rücken Osteopathie gemacht. Ich glaube, ein totaler Vollprofi würde ihm heute das noch anmerken. Also
Ja.
ein Osteopath würde es wahrscheinlich noch spüren, dass im unteren Rücken vielleicht da das nicht so ist wie bei anderen Dackeln, aber er zeigt überhaupt keine Einschränkungen und ist alles wunderbar. Ich meine, jeder Dackel hat ein bisschen krumme Beinchen. Also wir haben jetzt noch einen anderen Dackel dazu, der sieht anders aus, ist ein kurzer, ist auch vom Gebäude ein bisschen anders, aber die beiden sind ganz munter und gut unterwegs.
Oh, das ist so schön, dass sich das ausgezahlt hat, eure ganze Mühe, und dass es dann zum Glück so erfolgreich war und der liebe Hund jetzt wieder gesund geworden ist, erfreulicherweise. Ich danke dir vielmals für deinen Bericht. Noch einmal so zusammenfassend, du hast ja schon gesagt, das ist die Polyradikulo-Neuritis, die jetzt hier vorhanden war bei deinem Hund. Und das wird eben auch Coonhound-Disease oder, wie du auch schon gesagt hast, Nervenwurzelentzündung auf Deutsch eben genannt. Und es geht eben, die Erkrankung geht eben mit dieser Lähmung an allen vier Beinen ein. Her. Und es wird eben durch die Entzündung von den Nerven verursacht und es beginnt, wie du auch schon meintest, bei euch auch, eben meist an den Hintergliedmaßen, und dann kann es halt innerhalb von so 3 bis zu 10 Tagen eben von der Lähmung der Beckengliedmaße sich dann weiter ausbreiten, auch bis zur Vordergliedmaße. Es kann eben zur Seitenlage des Tieres führen, dass sie teilweise eben auch gar nicht mehr richtig laufen können, dass sie nur noch liegen. Und wenn es sich eben weiter ausbreitet, kann es leider auch zu Atemproblemen eben führen. Und die Ursache ist nicht ganz genau bekannt. Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Und die Erstbeschreibung dieser Erkrankung war halt bei den Coonhounds. Das sind Jagdhunde in Amerika, die zur Waschbärjagd eingesetzt werden. Daher gab es eben auch die Vermutung, dass die Erkrankung halt immer durch so einen Biss von Waschbären ausgelöst wird. Das wurde so aber nicht bestätigt, weil es auch wohl Fälle gibt, die ohne Waschbärkontakt aufgetreten sind, also Hunde vorher keinen Kontakt zu Waschbären hatten. Es gibt also verschiedene mögliche Ursachen. Man ist ja nicht ganz sicher. Man sagt halt eben einmal, das ist eine Reaktion des Hundes auf eben Waschbärkontakt, zum Beispiel Waschbärbisse oder auch Kratzer von Waschbären. Aber man denkt auch, dass es halt möglicherweise eine Reaktion auf vorausgegangene Impfung sein könnte, vor allem besonders bei jungen Hunden, oder auch auf vorausgegangene Infektionen, wie zum Beispiel Gebärmutterentzündung, Lungenentzündung und auch bakterielle Darmentzündung. Also es gibt so ein paar verschiedene mögliche Ursachen, und da kommen eben verschiedene Sachen als Auslöser in Frage. Und neben dieser Gliedmaßenlähmung kann es eben auch leider zur Lähmung von der Speiseröhre und auch der Atemmuskulatur kommen, was du jetzt ja schon meintest, dass auch in eurem Fall dann auch Sauerstoffzelt genutzt wurde, weil eben die Atmung schon flacher war. Das ist natürlich richtig schlimm, wenn das arme Tier dann, also es ist schrecklich, ne? Wenn man sich das mal vorstellt, dass das arme Tier dann auch nicht mehr richtig atmen kann. Also es ist wirklich sehr, sehr unschön. Meistens ist der Krankheitsverlauf in der Regel günstig. Also meistens können die Tiere bei ausreichender intensiver Pflege, so wie jetzt bei euch, auch wieder gesund werden. Aber es gibt eben auch Komplikationen, vor allem wenn es halt ein schwieriger Verlauf ist, so wie jetzt, wenn eben die Atemmuskulatur mit betroffen ist, ist es natürlich auf jeden Fall deutlich schwieriger, und da können auf jeden Fall noch mehr Komplikationen auftreten. Und wie du auch schon gesagt hast, man kann halt an sich die Krankheit leider so nicht richtig therapieren. Man kann halt dem Hund helfen, indem man ihn sehr intensiv pflegt. Und indem man eben auch möglicherweise das Tier künstlich beatmet, wenn es halt Probleme mit der Atmung gibt. Und wie du auch schon gesagt hast, dass man ausreichend Physiotherapie durchführt beim Hund, weil es eben zu starkem Muskelschwund an den Gliedmaßen führen kann, und dass da eben Physiotherapie genutzt wird, um dem eben entgegenzuwirken, dass man auch zum Beispiel das Tier eben ausreichend gut bettet, damit keine Liegeschwellen auftreten, damit man auf Hygiene achtet, wenn das Tier nur liegen kann. Das sind so eben Maßnahmen, die man ergreifen kann. Man kann die Erkrankung an sich aber leider jetzt nicht effektiv behandeln. Wie du auch schon gesagt hast, Entzündungshemmer, Schmerzmittel, das kann man machen, aber man kann halt nicht direkt ein Mittel gegen diese Erkrankung geben. Und vorbeugende Maßnahmen, ja, sind halt ein bisschen schwierig genau einzugrenzen, weil jetzt die genaue Ursache der Erkrankung halt oft unbekannt nicht ganz genau identifiziert werden kann. Auf jeden Fall ist es halt sehr ratsam, Infektionen zu vermeiden, zum Beispiel eben Biss- und Kratzwunden von Waschbären möglichst zu vermeiden und auch auf einen guten allgemeinen Gesundheitszustand von dem Tier immer zu achten, damit das Immunsystem eben möglichst gut erhalten ist. Und wenn man den Verdacht jetzt hat, irgendwie so auf Krankheitszeichen wie Lähmung oder auch eine Schwäche der Gliedmaßen, sollte man natürlich, wie du auch gemacht hast, eben sofort zum Tierarzt gehen, das sofort abklären lassen, um dann auch möglichst schnell dem Hund eben helfen zu können. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieses Interviews und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Ruth, für deine Zeit und die Teilnahme an diesem Podcast hier. Und es ist wirklich freundlich von dir, dass du jetzt die Zeit genommen hast für das Interview und auch hier von deinen Erfahrungen berichtet hast, damit eben auch andere Leute nochmal sehen, welche Krankheiten unsere Hunde alle betreffen können, weil gerade diese Krankheit ist, glaube ich, noch nicht so bekannt und es ist wirklich immer gut, wenn man das schon mal gehört hat von so einem Fall, wie sowas verlaufen kann, wie sowas aussehen kann, weil wie du auch meintest, man macht sich da auch Gedanken, was könnte das sein und hat man so vielleicht schon mal eine Idee und weiß, dass man auf jeden Fall möglichst schnell damit zum Tierarzt gehen sollte. Vielen, vielen lieben Dank für deine Teilnahme hier, Ruth.
Sehr gerne. Vielen Dank dafür, dass ich das erzählen durfte hier. Vielleicht hilft es jemandem.
Ja, ganz bestimmt, weil wie gesagt, je mehr man davon schon mal gehört hat, wenn man das schon mal gehört hat, hat man doch ein ganz anderes Bewusstsein dafür und kann da ganz anders auch mit umgehen. Vielen
Ja.
lieben Dank und tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, euch hat die heutige Podcast-Folge gut gefallen. Wenn ihr mehr über Wildkrankheiten und den Schutz vor Zoonosen lernen wollt, dann besucht gerne meine Website www.wildkrankheiten-a-z.de. Dort könnt ihr euch für kostenfreie Webinare zu den Themen Wildkrankheiten und Zoonosen anmelden. Und in den Webinaren werden wir uns gemeinsam viele Fotos und Beispiele aus der Praxis anschauen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen zu dem Podcast oder Wildkrankheiten generell habt, dann schreibt mir sehr gerne. Ich freue mich auf eure Nachrichten.